Hinterm Haus, der Pusteblume Fan Podcast mit Julian und CF.
Lange habe ich gewartet. Eine Woche verging, zwei Wochen vergingen und jetzt ist er wieder da. Er ist auferstanden zurück im Podcast Business CF. Herzlich willkommen zurück aus Japan, auch an dieser Stelle nochmal.
Ah, danke, dass ich nochmal eine Chance bekomme. Dankeschön. Ich werde es nie wieder tun. Jetzt.
Es tut das glaube ich nicht. Das glaubt dir keiner.
Das könnte passieren, dass nächstes Jahr wieder zwei Leute einspringen müssen.
Ja, und auch dann werde ich mir wieder zwei Unbekannte suchen. Denn das ist jetzt auch eine schöne neue Tradition, dass wenn du nicht da bist, ich auf niemanden zurückgreife, den wir schon kennen, sondern einfach ins kalte Wasser springe und dann gucke, was passiert. Das hat mit Nicole und André sehr, sehr gut geklappt. Herzliche Grüße an dieser Stelle noch einmal. Ich möchte sie beide aber auch noch mal einladen, wenn du da bist. Ich glaube, sie würden auch gerne einmal zu dritt so eine Folge machen.
Ich danke auch sehr herzlich für die Vertretung. Finde sie sehr, sehr gut gemacht. Jetzt finde ich natürlich diese Tradition super, dass ich regelmäßig Urlaub machen darf. Das ist mir ja auch klar. Noch nie passiert, Julian. Das ist natürlich du. Jetzt hier eine ganz andere Hausnummer.
Und da kann man sich natürlich überlegen, was macht man? Lässt man den Podcast ausfallen oder schneidet man Best-of-Folgen zusammen? Aber Best-of-Folgen zusammenzuschneiden ist aufwendiger, als einfach irgendwas aufzunehmen. Mhm. Und dann denke ich doch, die Version des Vertretungspersonals ist gar nicht so schlecht. Wir haben doch auch mal zusammen schon einmal gefehlt. Das war die Folge 160.
Ja gut, was heißt gefehlt? Das war ja absichtlich. Du hast lediglich einmal gefehlt aus Krankheitsgründen, aber da waren wir noch nicht so weit im Sinne von Vertretung. Das war noch ganz, ganz frisch.
Das stimmt, das ist lange her. Naja, jetzt bist du wieder da und wie du siehst, habe ich dir was ganz, ganz Nostalgisches rausgesucht. Ja. Ich wusste ja nicht, was ich tat. Als ich die Folge 16 von Pusteblume mir aussuchte, von kleinen Brötchen und Riesenbroten, Videotitel Peter lernt Brot backen, da weiß man direkt, worum es geht.
Ja, aber ich finde, also was hast du denn jetzt großartig falsch gemacht?
Ja, ich finde sie nicht so doll. Also irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen der Witz. Mhm. Aber gut, können wir ja gleich mal in Ruhe durchsprechen. Wie ist es dir ergangen? Wer jetzt wissen will, was CF in Japan so gemacht hat, dem empfehlen wir natürlich unsere zweistündige Picknick-Podcast-Folge von letztem Freitag. Da redest du wirklich, da erzählst du alles, was du jetzt nicht nochmal erzählen möchtest, ne?
Ja, korrekt. Und vor allem ist auch meine Begleitung Thomas mit dabei, auch nochmal was dazu sagen kann.
Wir verlinken das lassen wir jetzt hier in den Kommentaren natürlich.
Und sein Instagram, hat er überhaupt Instagram? Ich weiß
nicht. Thomas hat Instagram, ja. Hat ich habe extra geguckt, ja. Wer Thomas folgen will, ist nicht so leicht, ist auch wieder so ein erklärbedürftiger Name. Da ist CF New X ja einfacher. Thomas heißt Umbiq, Umbiq. Aber mit Q hinten. Also, aber es ist ein öffentliches Instagram, da könnt ihr einfach so reinstalken.
Im Gegensatz zu meinem.
Genau. Bei mir wechselt das immer so ein bisschen, je nach Vorhaben.
Ich finde aber, dass du mich mit dieser Folge sehr gut abholst, denn jeder weiß, der einmal Deutschland verlassen hat, das Brot wird immer schlechter, je weiter du gehst.
Ist das so? Ist das so?
Ja, also überall ist halt außerhalb von Deutschland immer dieses weiche Süßbrot und da ist ja Japan auch noch Vorreiter, was dieses Brioche-weiches butteriges Hefeteig-Gemisch angeht.
Also ich kenne das hier aus den Japan-Läden, dass sie sogar Toastbrot speziell
alles fluffig,
herstellen.
Alles weich, alles voller Zucker, voller Milch. Und dass du mir jetzt natürlich ein bisschen Sauerteig präsentierst, das ist natürlich auch eine gute Abholung wieder.
Soll ich mal den ersten Satz vorlesen? Tommy hat leider keine Zeit mehr die nächsten Wochen.
Der ist in Japan, habe ich gehört.
Ja. Aber vielen Dank auch an Tommy natürlich. Also wir haben ja wirklich inzwischen so eine kleine Community, Personal ist natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Aber so eine kleine Truppe von Leuten.
Personal muss man ja bezahlen, da muss man vorsichtig mit dem Begriff sein.
Genau, die haben ja alle unsere Aufkleber schon, was anderes geben wir ja nicht raus. Naja gut, ich lese meinen ersten Satz vor. Peter unternimmt seinen ersten Backversuch, doch das Kunstwerk geht völlig daneben.
Daraufhin fragt er den Bäcker, was man alles können muss, wie man Brot und Brötchen backt, wie viel Teig für 2 Pfund Schwarzbrot nötig ist, wie das Mehl zum Bäcker und wie das Korn zum Müller kommt.
Schwarzbrot, kenne ich noch von meiner Mutter. Die hat das früher immer gerne gegessen. Ich glaube, ich habe das seit 20 Jahren nicht mehr gegessen. Ich wusste aber damals schon, dass Schwarzbrot am besten schmeckt so mit Käse oder Wurst, ne? Aber auf keinen Fall Nutella. Nutella und Schwarzbrot fand ich immer äußerst eklig.
Ich habe irgendwie so ein bisschen diesen Merksatz, je dunkler, desto deftiger auch der Aufstrich drauf irgendwie. Finde ich aber eigentlich so mittlerweile, ich muss sagen, ich habe das, also wenn du so eine Allergie entwickelst, dann dauert es ja mega lang zu checken, woher kommt das überhaupt.
Das
ne?
stimmt, ja.
Und ich glaube, dass ich auf irgendetwas im dunklen Brot reagiere. Also mein Hals wird dann so richtig so wund, als ob du husten musst die ganze Zeit.
Und ich habe das, wenn ich zu viel Honig esse, dass mir danach so im Hals da so ein bisschen was wehtut. Und ja, das mit Allergie ist nicht so leicht. Wenn man irgendwas hat, der Hautarzt sagt auch immer als erstes, haben Sie ein neues Waschmittel oder so?
Ja. Und das ist ja das ist immer schwer rauszufinden. Macht der wieder diese 20 Punkte auf deinen Arm und hängen. Ja, das genau. Findest du nicht. Den habe ich schon dreimal gemacht, den Test. Ja, nee, da muss man einfach selbst irgendwann drauf verzichten. Und ich muss leider ein bisschen auf dunkles Brot verzichten. Aber es gibt ja mittlerweile so viele schöne Alternativen, wie aus Nüssen und Ähnliches. Und ich finde, das gleicht so einem deftigen, guten Canapés oder irgendwas Ähnlichem eigentlich schon ganz gut. Vor allem, wenn du dann irgendwie, wie du schon sagtest, also hier in Deutschland mal so eine deftige Leberwurst oder gut gewürztes Ei drauf, das ist schon eine ganz andere Hausnummer.
Bin ich auch für empfänglich. Ein Arbeitskollege hat sich letztens in seiner Frühstückspause von Aldi Brötchen geholt, Walnussbrötchen. Mhm. Erzählte er noch, ja, die sehen immer so lecker aus. Hat er einmal reingebissen, ist ihm direkt ein Zahn abgebrochen.
Au! Nein. Oh nein, wenn du dich noch so freust dabei. Und du danach fühlst, hätte ich doch nur ein Weizenbrötchen genommen, hätte ich doch nur...
Das nimmt natürlich auch so dem Tag, gibt ihm eine ganz andere Wendung. Dann muss er beim Zahnarzt anrufen, kann ich heute noch drankommen? Ja, ich bin dann gleich mal zwei Stunden weg. Hat sich dann auch alles natürlich gelöst. Es war jetzt nicht so dramatisch, aber das ist so, ja, da habe ich schon ein bisschen Freude entwickelt.
Ja, vor allem da gehst du ja so wirklich den Tag durch, hätte ich doch nur den Lidl genommen und wäre ich da lieber nicht. Und wegen so einer Kleinigkeit jetzt.
Und er sagte noch, das ist wohl so ein bisschen weißlich irgendwie da so drunter. Und er sagt, das sah auch schon so ein bisschen hart aus, aber hat er trotzdem ordentlich reingebissen. Das ist super, super unangenehm, wenn man irgendwo was reinbeißt und dann passiert in dem Moment etwas.
Ja, das freut dich natürlich. Aber das finde ich schon eine Nummer zu hart. Also wenn du da zum Zahnarzt musst.
Er hat ja keine Schmerzen, das ist ja nur ein bisschen abgebrochen. Es ist ein kleines Missgeschick, ist da passiert. Äußer. Ich habe ihn auch letztens gefragt, ob er es mal wieder kaufen will. Er sagt, nein, das kaufe ich nie wieder. Aber das kenne ich. Ich hatte ja mal wegen so einem Stremellachs von Lidl, war ich mal im Krankenhaus, als mir diese Geräte dann da rausoperiert wurde, die so auf Brusthöhe war. Mhm. Und ich habe auch viele, viele, viele Jahre diese Lachsstreifen gemieden. Inzwischen esse ich sie aber wieder, aber sehr vorsichtig.
Ja, ich glaube, ich hatte mich damals so ein bisschen darüber lustig gemacht bei dir und dann habe ich selbst beim Sushi-Machen ja so eine kleine Krete gefunden, zum Glück noch vorher, aber ich glaube, ich habe dir damals ein Video dazu geschickt. Apropos früher, das ist ja jetzt nicht nur eine Folge von früher, sondern sie knüpft auch ein bisschen an eine alte Podcast-Folge von uns an, denn jeder kennt vielleicht die 137, ein Brot voller Überraschung mit Oma Niendorf-Rezept, der muss ich jetzt mal kurz in Julians Kopf ein bisschen wühlen.
Das war, glaube ich, unsere Podcast-Folge 3 oder 4 irgendwo am Anfang.
4, 5. Irgendwas so in den Drehung, ja. Und da weißt du doch noch bestimmt, was das große Gimmick dieses Brotes von Oma Niendorf war.
Ja, sie hat eine Heuschrecke überall eingebaut.
Ja, so ähnlich, genau. Die Heuschrecke auf einer Murmel vielleicht. Weil zu diesem Zeitpunkt habe ich schon gesagt, dass es eine Pusteblume-Folge gibt, die heißt Peter lernt Brot backen und dass sie sich da ziemlich ähnlich sind, auch als er die Getreidearten erklärt und Ähnliches. Wie sehr diese Folge aber sich doch von Löwenzahn unterscheidet. Das klären wir wahrscheinlich in unseren Kategorien, weil ich würde sagen, hier ist eher Lernen statt Unterhalten angesagt.
Ja, ausschließlich. Ich empfehle diese Folge auf 1,5-facher Geschwindigkeit im VLC-Player sich anzugucken, dann geht es. Es beginnt ja erstmal mit einem ganz normalen Frühstück, ne? Erwähnt Peter auch 20 Mal, das ist alles ganz normal, also bis hierher ist alles, sieht normal aus.
Heißt ja normal, also für mich sah das, also ja, wir sind 1981,
es sieht unglaublich alt aus, es sieht aus wie bei Michael aus Lönneberger, wenn die da irgendwie Teig herstellen.
Du gehst noch älter, ich dachte so ein bisschen bei Großvater, wenn sie diese Eckbank allein quetschen, eine Eckbank, das kenne ich ja auch noch. Das musste ja immer sein. Da müssten auch immer die Kinder, weil Opa kann sich dahinter nicht mehr quetschen, weil er schon sehr viele Brote gegessen hat. Und das ist so wahnsinnig ungemütlich. Und der Frühstückstisch ist voll und du denkst dir, kann ich nie einfach irgendwas vom Bäcker schnell auf die Hand haben. So sind wir schon aufgewachsen und das ist so.
Damals hatte man noch einen Wohlstandsbauch und hat sich drüber gefreut.
Ja, obwohl das normal. Bei dem einen oder anderen Großvater dann doch mehr die Hefe aus dem Bier war, statt dem Brot, müssen wir mal ganz kurz erwähnen hier.
Ich habe irgendwie so ein Auge dafür entwickelt, wenn Leute mit einem sehr dicken Bauch durch die Stadt laufen, dass ich immer darauf achte, ob man deren Bauch unten noch unterm T-Shirt rauslüpfen sieht. Kennst du das?
Naja, darf ich jetzt auch nicht so viel sagen. Ich habe jetzt für viele Augen, würde ich mal sagen, habe ich jetzt keinen Bauch so, aber vom Körper ist es doch schon der größte Teil. Und ja, bei manchen T-Shirts denke ich auch, oh, wenn du dich hinsetzt, dann sieht es auf einmal ganz schlimm aus. Naja.
Ja, da muss sich Peter zum Glück keine Sorgen drum machen.
Nee, das kann nicht passieren bei einer Latzhose.
Krass, wie uralt sein Ofen ist. Ne? Das ist wirklich alles. Das war damals schon altes Material. Das war nicht 80er Jahre schick.
Ich glaube auch, das ist so eine Küche, die schon Bestand hat hier.
Genau, ja.
Ja, und dann holt er nämlich aus dem Ofen jetzt Brot raus, weil er sagt, ja, ist ja ganz einfach, ich habe keine frischen Brötchen, sondern ich kann mir ja selbst was backen. Und holt dort mehr oder minder, ich weiß nicht, was ist das, Holzkohle raus und meint, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, vielleicht ein paar Stunden zu viel falsch, ich weiß es nicht genau. Aber auch, als er es rausholt, da hat er ja nicht nur die Zeit falsch eingeschätzt, sondern ich weiß nicht, wie oft du Brot gebacken hast im Leben, wahrscheinlich null.
Noch nie.
Ja, dachte ich mir. Aber wenn das Brot noch so flach ist, dann ähnelt das auch so ein bisschen meinen ersten 20 Versuchen. Das hätte sowieso nicht geklappt.
Es fehlt der Sauerteig, es geht nicht auf.
Geht nicht auf. Also das habe ich, glaube ich, auch schon in unserer Podcast-Folge 4, 5, wo auch immer das war, gesagt. Mm. Er sagt ja hier am Anfang, er hat Mehl, Wasser und ein paar Gewürze. Ein paar Gewürze reicht auch Salz. Letztendlich es sind 3 oder 4 Zutaten, je nachdem, ob er Wasser mitzählt. Und es ist trotzdem so schwierig, Gebäck herzustellen. Es ist wirklich eine wahnsinnig lange Arbeit.
Dann wäre doch die Sendung Das große Backen genau dein Ding. Hast du das jemals geguckt? Das wäre voll deine Sendung mit Eni van der Maiglöckchen.
Ich habe mal reingeschaltet, aber ich war auch früher so.
Ich gucke das noch so gerne. Die machen ja ernsthaft? Nicht nur Thementorten. Ja, die haben ja immer 3 Challenges pro Sendung. Okay. Und die zweite Challenge ist immer so die fachliche Prüfung. Da müssen die dann ein Produkt nicht nach Gutdünken oder was die halt so gerne können, sondern müssen sie ein Produkt wie der Bäckermeister backen. Zum Beispiel ein Franzbrötchen. Oder so ein, das Schwierige, so ein Schichtkuchen oder so. Oder auch einfach nur ein Schweineohr. Gar nicht leicht.
Am Ende ist es ja immer die Unterscheidung, wie beginnst du einen Blätterteig, einen Plunderteig, einen Hefeteig. Ne? Also das ist ja die Grundbasis.
Die Kandidaten,
ist immer
die kennen das auch. Die kennen sich unglaublich gut aus.
Ja, also, die Grundbasis ist auch immer gleich. Am Ende ist es die Form und was du daraus dann machst im Prinzip und was du noch reinmachst. Aber ich hasse es alles. Wirklich. Ich dachte also früher, Backen ist voll mein Ding. Aber ganz ehrlich, das ist
das
einfach
große
so nervig.
Backen, das ist so eine tolle Show. Die ist so harmlos. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da mal so ein Kuchen zusammenfällt. Das ist so, da wird auch nicht auf die Geschichte der Kandidaten, wenn ich sage, ja, meine Oma ist damals, sie hat schon mit mir gebacken, das ist vollkommen egal. Da geht es nur um den Spaß am Backen. Ja, das ist so eine tolle Show.
Ich habe früher mal Kochduell, Promi-Kochduell, ich weiß gar nicht, wie das hieß da irgendwie.
Auf Vox.
Ja, genau. Das hatte ich irgendwie mal geschaut, aber lineares Fernsehen, man hat es nicht ausgesucht.
Aber das ist alles bei Join jetzt hier, das große Backen, Promi-Folgen, kannst du alles mal durch. Wenn du da erstmal anfängst mit das große Backen, dann guckst du eine Staffel nach der anderen weg. Das ist so, so
Backen
schön.
Nicht. Das ist wirklich, ich dachte früher, ja, gut, das ist meine schlecht. Passion, aber ich hasse es heutzutage. Also wenn du mit sowas anfängst, dann hörst du immer wieder in irgendeinem Tutorial, ja, die 3 Zutaten und dann einfach so lange durchkneten und kneten und fertig. Aber jedes Mal probierst du und denkst, warum ist das nicht wie im Video? Es funktioniert nicht. Es ist so nervig, wirklich, dass ein Teig richtig aufgeht. Es gibt ja da eine Wissenschaft an sich von Mehlarten und wie das Ganze besser funktioniert. Ich glaube, kennst du, ich weiß nicht, ob der auf Instagram auch vertreten
nicht.
Ist, Jose Mola, kennst du den?
Nein.
Okay,
Mola Adebisi, hat er was
damit Nein. Er sagte immer, ich bin Jo und backe Brot. Und im Prinzip, wenn du da ein paar Videos guckst, wie er sagt, ganz am Anfang sagt er immer, es ist total einfach, kann jeder, hier habt ihr ein Rezept. Aber wenn du die Reihe seiner Video anguckst, dann siehst du, was für eine Wissenschaft dahinter steckt und dass ich das sowieso niemals kann. Ich weiß nicht, ich verstehe Mehl- und Wassergemische einfach nicht mehr.
Wo ich Peters Kohleberg hier sehe, muss ich natürlich an die Lindenstraße denken. Das ist nämlich ein Running Gag gewesen. Zu Weihnachten hat Helga Beimer immer Plätzchen gebacken. Mhm. Und dann wurde sie jedes Jahr an Weihnachten, und dann wurde sie durch irgendwas abgelenkt, ein Telefongespräch oder so. Und dann sind die immer alle schwarz geworden. Und hat sie immer zu Klausi, ihrem Sohn, gesagt, jetzt haben wir schon wieder schwarze Raben.
Ja, das war so ein Running Gag also.
Ja, die schwarzen Raben von Helga Beimer.
Und das war jedes Jahr, und man hat sich drauf gefreut, so wie auf Heinz Becker und ein Herz und eine Seele, dass sie endlich wieder die Kekse verbrennt.
So ungefähr, ja. Das war auch, es mag einmal in 30 Jahren geglückt sein, das wurde auch entsprechend zelebriert, aber sie hat immer schwarze Raben. Und die hat auch immer so Vögel, irgendwie wollte sie Amseln oder sowas machen, dann wurden es immer schwarze Raben.
Ah, das ist so Dinner for One. Einmal in 30 Jahren ist es ihr dann gelungen, oder?
Ja.
So, einmal stolpert er nicht über den Tigerkopf, okay.
Und dann lachen alle herzlich.
Ja, natürlich. Puh, so, jetzt gehen wir aber erstmal zum Bäcker, der jetzt, ein bisschen Sauerteig
unrealistisch.
Erklärt.
Peter ist da schon beim Bäcker mit drin und sagt, hallo, also super unrealistisch, die Eröffnung schlecht.
Also, wenn mir die Folge schon mies macht. Ich kenne die Folge schon ein bisschen früher als du, das werde ich aber gleich
der Bäcker, erklären. Der Bäcker ist authentisch, kann man sagen.
Der Meister. Der ist sehr authentisch, weil er halt Bäcker ist. Und ab hier, Julian, ist der einzige Input, den ich liefern kann. Denn diese komplette Szene in der Bäckerei erinnert mich eins zu eins an mein Bäckerpraktikum, das ich in der Pflichtpraktikum der 9. Klasse gemacht habe. Und das ist genau das gewesen. Das war eine gute alte Handwerksbäckerei. Und ja, wir haben diesen Bruch, so nannte sich dieses Stück massig viel Teig genommen, haben auf diese uralte Waage gelegt, also nicht digital wirklich, sondern hier ausgeglichen mit irgendwelchen Gewichten. Und dann wurde das geformt und es war so anstrengend alles. Ich kann das wirklich eins Stück für Stück durchgehen. Es wird mich alles an meine Praktikumszeit erinnern.
Ja. Es gibt hier in Düsseldorf eine ganz, ganz klassische Düsseldorfer Bäckerei.
Ja.
Die hat nur 2 Filialen und die machen auch noch richtig alt. Und das schmeckt man aber auch. Ich kaufe da so einmal im Monat, kaufe ich da was. Und das ist richtig, richtig geil. Die haben auch Produkte, die sonst keiner hat, die nicht in jedem Backshop liegen. Also ist schon gut.
Das wird die Lehre sein, die wir aus dieser Folge ziehen. Guckt mal, in jeder Stadt gibt es noch vielleicht eine Handwerksbäckerei, die alles frisch noch im Hintergrund macht. Unterstützt es mal. Ja, das kostet das Brötchen dann auf einmal 70 Cent, aber glaub mir, der Unterschied ist krass. Vor allem vergleicht es mal mit so einem Brötchen aus der Knast-Discounter-Bäckerei. Das ist ja wirklich im Weltenunterschied. Ja.
Ja, und die probieren auch mal was aus. Da machen sie da so eine große Zeus-Stange und bauen da dann so ein bisschen Schafskäse und Peperoni ein und dann haben die das eine Woche und die machen dann auch so ganz andere Sachen.
Ich habe mir sagen lassen, es wäre vielleicht eher ein Produkt für dich. Ich mag es ja nicht so gerne, aber in einer Handwerksbäckerei ist Rumkugeln wohl so die kleine Königsdisziplin, weil die auch jedes Mal irgendwie anders entsteht. Es gibt ja so das Gerücht, dass das so ein bisschen die Leberwurst ist. Aus den Allerresten wird irgendwie Rumkugeln gemacht.
Habe ich noch nie gegessen, Rumkugeln. Wow, also was ich gerne mag, sind Mozartkugeln, aber das ist ja auch mit Marzipan eine ganz andere
Mozartkugeln,
Sache.
Mozartkugeln, mega. Marzipan, Schokolade, richtig gut.
Und dann
gut.
Noch Pistaziengeschmack drin. Mozartkugeln.
Aber das ist natürlich jetzt nicht in so einer typischen Handwerksbäckerei, sondern eher in so einer Konditorei.
So Rumkugeln, die haben doch so Schokoraspeln drumherum, ne?
Was heißt, auch ein Überzug. Also,
ja.
Ich habe gerade auch welche da mit Butter, Lemon, Zitrone, irgendwas. Also richtig, also Marzipan ist sowieso sehr geil, aber halt sehr teuer, weil es Mandeln sind. Nüsse sind teuer.
Aber du hast recht, also die Bäckerei, die ich hier meine, die haben, stellen auch klitzekleine Pralinen und Teilchen und so her. Also das ist offensichtlich auch so ein Ding. Ja,
und Rumkugeln sind wohl irgendwie so der kleine Geheimtipp, weil kann wohl nicht jeder, sind jedes Mal anders, weil sie halt auch jedes Mal irgendwie aus anderen Teilen bestehen. Rumkugeln sind so das kleine Favorit in der Bäckerei. Ich weiß es nicht, hole ich selten. Ist auch sehr teuer. Also so eine Rumkugel kostet auch gerne mal 2 Euro. Das ist schon echt heftig.
Ja. Ich bin aber leider auch nicht so, dass ich das dann genieße. Wenn ich mir doch mal so teure Pralinen kaufe, dann esse ich die trotzdem Haps für Haps weg.
Ja, gut. Da musst du dich ein bisschen zwingen, ich weiß nicht.
Genau.
Ja, also okay, in dieser Bäckerei, also es ist wirklich wirklich alles genau mein 14-tägiges Praktikum gewesen.
Hast du auch Brezel zusammengelegt?
Ich habe auch Brezel zusammengelegt, habe das genauso gut wie Peter hinbekommen. Also da musste dann doch der Meister eingreifen und das besser machen. Aber so ein paar durften wir auch machen, haben sich natürlich optisch auf dem Blech unterschieden von dem, was er gemacht hat. Aber auch diese kleine Brötchenmaschine, die dann diese Kugeln macht und wir jedes einzelne Brötchen dann in Mohn und Sesam gedrückt haben.
Das wäre ja richtig scheiße.
Alter, es ist eine Arbeit, Julian. Und
hast du dann auch immer so deinen Fingerabdruck mit reingedrückt?
Ja, natürlich. Das gehört sich so. Und auch diese heiße Ofen, ne? Also Peter sagt ja auch hier, oh, das ist sehr warm drin. Alter, ich bin da reingekommen, jedes Mal gestorben. Alter, du schwitzt dich schon tot an diesen heißen Öfen. Und es gehört natürlich dazu, auch in den 14 Tagen, dass du mindestens einmal am Tag kurz sagst, heiß. Und du verbrennst dich irgendwo. Es ist eine Qual. Ich wollte immer Bäcker werden, deswegen habe ich ja dieses Praktikum gemacht. Aber witzigerweise hat einer der Kollegen zu mir gesagt, also jetzt mal ganz im Vertrauen, ich sag dir einfach, wie es ist, Bäcker wirst du aus Leidenschaft und nicht, weil du Geld verdienen willst.
Ja.
Witzigerweise habe ich genau diesen Satz damals von meinem Gastronomielehrer im ersten Berufsjahr auch schon gehört, wo ich mir dachte, ja, point of no return, ist jetzt zu spät, schade. Aber mehr oder minder bin ich aus diesem Grund auch nicht Bäcker geworden. Ich dachte immer, ich bin ja Nachtmensch, aber ich will die Nacht nicht arbeiten, ich will da meine Freizeit haben.
Ja, aber Nacht ist 3 Uhr aufstehen Nacht.
Pff, ja,
ist das nicht nur wahnsinnig früh? Und du musst dann auch wieder ins Bett gehen.
Ja, eben, und das ist es ja. Du denkst ja so, ah ja, nachts bin ich ja eh wach, kann ich arbeiten. Aber das unterscheidet sich ja. Wenn du nachts wach bist, gehst du so um 6 Uhr schlafen oder so. Ja.
Boah.
Aber wenn du dort arbeitest, dann verbringst du erst deine Freizeit und dann musst du noch total müde arbeiten. Das macht ja keiner. Das ist ja die völlig falsche Reihenfolge. Du stehst ja auf und gehst arbeiten. Und deswegen unterstützt es ein bisschen deine Theorie, dass es ja eher Früharbeit ist und nicht Nachtarbeit.
Finde ich schon, ja. Also es ist ja keine schöne Freizeit, wenn du weißt, du musst dann noch zur Arbeit, oder?
Richtig, genau. Das ist ja genau der Punkt. Ich mag nachts wach sein, aber halt nicht arbeiten, so in dem körperlichen Handwerksbusiness. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Praktikum. Ich hatte fast jeden Tag Kreislaufprobleme, weil alles so anstrengend ist. Und ich habe da aber auch viel gelernt. Also so ist es nicht. Was nur irgendwie nach 14 Tagen schon mir bewusst war, und das sieht man halt in diesem Einspieler auch sehr gut, es ist ein Knochenjob. Du machst jeden Tag Routine, schnell, schnell, schnell fertig werden. Und der Spaß bleibt dann halt auch am Tag 7 schon zurück, weil es einfach nur noch gemacht werden muss. Die Handschritte sind immer gleich, es ist immer anstrengend, es tut immer weh. Und ja, weiß nicht, so viel Spaß war dann da am Ende nicht mehr bei.
Ja, glaube ich. Also da muss man, wie du schon sagst, das muss man machen wollen. Aber wenn es so eine Entscheidung ist, mache ich das oder mache ich es nicht, dann lass es lieber sein.
Richtig, genau. Also entweder liebt man es oder man macht es aus familiären Gründen, weil es halt ein Familienbetrieb ist, aber nicht, weil du denkst, ja, habe ich früher gerne im Sandkasten gespielt, das ist Bäcker was für mich, da könnte ich doch bestimmt gut verdienen und kann nachts arbeiten. Vergiss es. Lass es sein.
Gut, dann wollen wir mal weggehen vom Bäcker. Ich meine, der Lehrling kommt ja auch noch kurz vorbei und bringt das Mehl. Und da fragt sich Peter natürlich jetzt, ja gut, jetzt weiß ich, wie man so ein Brot macht und so. Aber wo kommen jetzt die Rohstoffe her? Dann gehe ich doch mal zu einer Mühle. Und dann erklärt er uns noch den Unterschied zwischen Wasser- und Windmühle. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Und da bei dieser Mühle, also wenn das jetzt alles so, also ich verstehe diese Maschinen nicht. Habe ich, glaube ich, damals auch schon in der Folge gesagt.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja schon irgendwie 3 oder 4 Mal Mühlen in diesem Podcast besprochen. Das Thema ist für uns ein alter
Hut. Wie das funktionieren kann, dass das akkurat, dass dann das eine vom anderen trennt.
Na, akkurat ist relativ. Also diese Mahlsteine, man sieht da ja auch links und rechts was rausfliegen und da halt auch das falsche Produkt rausfliegen.
Das Gröbste wird damit schon mal erledigt. Okay.
Ja, es ist schon eine, ich würde sagen, gegenüber der Industrie, die wir auch gleich sehen, die Mehlfabrik sozusagen, ist hier die Fehlerquote sehr hoch.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, aber so wurde es halt früher gemacht und das, ich glaube, es gibt es nicht mehr. Also vielleicht macht das noch so 1 oder 2 Bäckereien, die aus Spaß noch diese Mühle anheuern. Aber das kannst du ja im Prinzip nicht mehr bezahlen.
Nee, es war damals ja schon eigentlich schon vorbei. Ne? Ja. Also süß finde ich natürlich, wie er da mit dem Müller, wie heißt er noch? Hat er Kastenmüller, ne?
Oh, das weiß ich nicht mehr genau.
Wie er mit dem da zusammen sitzt und die dann so Zeit haben, da mit Ruhe zu sprechen. Das ist alles ganz niedlich gemacht. Aber es wirkt auch schon damals ein bisschen aus der Zeit.
Und deshalb zeigen sie ja jetzt auch die Mehlfabrik. Ne? Also, dass wir hier nicht 1981 glauben, ja, das ging gar nicht anders. Nee, 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 wir haben hier schon Industrie. Und da sehen wir ja, wie das Mehl dann mehr oder minder in diesen Maschinen hergestellt wird. Und dann sehen wir, wie ein Mehlsack runterrutscht und Peter hinterherkommt. Und das ist die Szene, lieber Julian, die mich daran erinnert hat, woher ich die Folge kenne. Ich glaube, ich habe das damals aber auch schon mal erwähnt. Diese Folge habe ich Ende der 90er in der Grundschule gezeigt bekommen. Wir waren mehrere Klassen in so einem Videoraum. Ja, so, das gab es ja früher. Es gab dann so einen Hörsaal, so Physik, Chemie wurde ja immer in diesen Hörsälen da gemacht, wo du dann mehr oder minder wie in so einer Studiumreihe aufsitzt. Und dann wurde ein Fernseher eingeladen, ganz egal wie groß der war. Und wir gucken jetzt einen Film gemeinsam, da müssen wir den nicht mehrmals gucken müssen. Und das war Pusteblume Folge 16, Peter lernt Brot backen. Und ich glaube, anhand dessen, dass ich das in der Schule gezeigt bekommen habe, merkt man daran, dass das hier halt wirklich eine Lerneffektfolge ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Löwenzahn kann man auch in der Schule zeigen, aber das hier ist schon richtig, das geht schon sehr stark Richtung Lernfolge.
Es könnte eine Mittendrin-Folge sein, ehrlich gesagt. Ja.
Genau. Ich finde süß, wie sie da an der Teigmaschine stehen. Da merkst du aber dann doch ein bisschen die Zeit. Da ist nämlich kein Haarnetz. Und Peter hat auch seine normale Jacke an und so. Richtig. Und vom Mundschutz wollen wir schon gar nicht sprechen. Also da kann man einfach so mal so reinlangen.
Ja, Hygiene ist hier noch ein anderer. Das ist, wie heißt es? Wie hat Oma immer gesagt, Dreck reinigt den Magen so. Das
hört sich so. Genau. Die 3-Sekunden-Regel haben sie auch hier der Fabrik angewendet.
Das ist sowieso so Quatsch, die 3-Sekunden-Regel. das ist die Fabrik. Und dann müssen wir noch einen Schritt zurückgehen. Wie kriegt denn die Fabrik ihr Zeug her? Und
zwar, jetzt gehen wir aber schön schnell weiter. Das ist sehr gut. Ich dachte, wir kommen noch ganz kurz auf die Fabrik Damen zu sprechen, die natürlich auch da ganz klassisch am Fließband steht.
Aber da hatten wir ja mehr oder minder in der Leb- Lebkuchenfolge durfte ich ja erfahren, stimmt, dass bei dir in der Verwandtschaft das sogar existierte.
Ja,
ne?
Ja, also
da habe ich ja schon, ja, da habe ich schon alles ausgefragt, was ich fragen soll. Also ich finde das immer noch, also.
Okay, wie findest du denn Peters Rad?
Ja, schön, dass du es sagst, dieses Rad. Ich dachte erst, das wäre so ein Klapprad, so sehen die normalerweise aus, aber ehrlich gesagt erkenne ich die Schnittstelle hierin nicht. Das ist so ein, was hat das für einen Namen, diese
Mini-Dinger? Ist das ein Bonanza-Rad oder ist ein Bonanza-Rad noch was anderes?
Da muss ich doch mal hier
Bonanza-Rad in die Tastatur. Google mal, das ist glaube ich was Amerikanisches, aber so ähnlich auch, oder?
Ja, ja, schon, ja, ich würde sagen ähnlich, aber ich weiß, welche Richtung du gehst. Sehr kleine Räder, sehr hoher Sitz, ist halt transportabel, ne? Du kannst es halt überall mit reinnehmen, aber ich finde, es sieht sehr unbequem aus und je kleiner die Reifen, desto anstrengender wird es ja eigentlich auch, sagt mir zumindest mein Physikdenken.
Ja, und hat man nicht, wie bei so einem E-Scooter, je kleiner die Reifen, desto mehr tut es weh, wenn man
Oh ja, da kann ich den Lied von singen. Ist auf einmal so eine Wurzel, die aus dem Asphalt rausguckt, wie so ein Löwenzahn im Intro,
richtig.
Das tut auf einmal weh.
Also er hätte nicht unbedingt jetzt noch zum Bauern aufs Feld müssen.
Nein, da hätte auch irgendwie so ein kleiner Einspieler gereicht, aber Bauer Bartsch, der muss uns das jetzt mal richtig erklären, aber auch hier ist es leider schon passiert, dass man merkt, wir gehen an die Folge 200 dieses Podcasts. Die Erntemaschinen haben wir, glaube ich, auch schon dreimal besprochen. Wie unfassbar spannend wir das finden, wie das funktioniert. Wie kann diese Maschine das Korn sowas von präzise abernten
und
vom den Rest trennen? Also, ich habe mir mal einen Extruder erklären lassen. Das ist ja im Prinzip wie durch Reibung, Hitze so ein Maisflip entsteht, ne? Wie so aus einem harten Stück Kichererbse oder Mais auf einmal ein aufgepufftes Etwas entsteht. Also ich habe mir das sehr, sehr gut erklären lassen und auch von innen gesehen, ich verstehe es trotzdem nicht. Und ich werde das auch hier nicht verstehen, wie jemals es funktioniert, dass das Korn perfekt vom Rest dieses Halms gelöst wird. Und zwar perfekt. Man guckt ja in diesen Ablauf rein, das ist das fertige Korn. Aber sowas von ohne Fehlerquoten.
CF sitzt im Kino immer stundenlang vor der Popcornmaschine und sagt nur, ich verstehe das nicht.
Genau. Wenn alle, wie fandst du den Film? Ich bin noch bei der Popcornmaschine, ich bin noch nicht so weit, keine Ahnung.
Das kann doch nicht sein, wie geht das?
Das war doch eben noch so klein und jetzt ist es so groß.
Ja. Ja, Peter nimmt im Prinzip, kann man es runterbrechen, alles Nötige mit nach Hause und macht dann nochmal seinen neuen Versuch. Schön finde ich, wie er, wo ist das bei Gerste? Sagt, das braucht man eigentlich nur fürs Bier.
Ja, ich glaube schon. Du bist ja schon mal den Getreidearten am Ende.
Ja, genau.
Ah ja, alles klar. Okay, ja, das ist im Prinzip das, was wir auch bei Löwenzahn hatten. Wir zeigen, wie Weizen aussieht, wie Roggen aussieht, wie Hafer aussieht. Ich finde, das ist auch so irgendwie das Grundwissen, was man haben sollte.
Haferflocken sieht auch gut aus.
Ja, das ist so ziemlich einer der Grunddinge. Ich glaube, ich kenne das auch so von jedem Schulbogen. Hier ist eine Kornart. Ja. Erklär die mal bitte, sag mal, welche das ist. Und ich finde, das ist auch ein gutes Grundwissen, was man haben sollte.
So wie man auch Bäume an den Blättern bestimmen kann.
Oh ja. Wobei, es gibt halt noch mal mehr Baumsorten als diese 5 Getreidearten. das ist vielleicht ein ganz kleiner Ausritt nach Japan tatsächlich, weil das ja Löwenzahnbezug hat.
Hast du den Ginkgo-Baum gesehen?
Richtig, genau. Den gibt es nämlich in Japan. Und da durfte ich nämlich erstmalig etwas Unschönes erleben, denn dieser Ginkgo-Baum, das haben wir in der Entenfußbaum-Folge 2000 natürlich nicht erklärt, sondern in einer späteren, der trägt ja Früchte. Und diese Früchte werden ja abgeschüttelt mit Maschinen, weil die ja sehr stark stinken. Und diesen Geruch durfte ich in Japan wirklich mal wahrnehmen. Das ist unerträglich. Also du denkst halt wirklich, du bist in einem Slumviertel gelandet oder ähnliches. Es stinkt nach Kloake. Ginkgo-Bäume, die Früchte, das ist abartig, wirklich. Nie wieder möchte ich sowas erleben.
Ja. Naja, okay. Aber du hast an Löwenzahn gedacht.
Ja, definitiv. Weil da habe ich den Entenfußbaum erklärt bekommen. Naja, und ich habe es auch erst an dem Geruch erkannt. Sag mal, was ist das? Sag mal, ist hier irgendwie eine Fabrik? Und dann sehe ich diese Bäume und denke, Moment, diese Plattform, die kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Und ja, es waren diese Ginkgo-Bäume. Naja, gut.
Ja, Peter, mach ein Brot, die Folge ist zu Ende. Ich finde seine Kaffeekanne sehr, sehr cool mit dieser Katze. Sowas hättest du doch bestimmt auch gern.
Bitte schenk mir
ich
das
jetzt nicht. Der Ton, man merkt total, dass das altes Fernsehen ist. Es ist halt alles. Die hatten irgendwie nur irgendwie wahrscheinlich so einen Aufsatzmikrofon an der Kamera.
Also naja, wie soll denn Peter den Ton regeln, wenn er vor der Kamera ist?
Ja, eben. Wer soll denn da angeln?
Er hat am Ende hier ein Fladenbrot gemacht. Ich würde sagen, er hat eher einen Stein produziert. Also so wirklich aus Sauerteig und Hefe und Gären hat er nicht so wirklich gelernt. Ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr hart aus. Aber es scheint ihm zu schmecken. Der Auftrag geht natürlich am Ende wie immer raus. Macht euch doch mal selbst Brot. Ich würde euch sagen, lasst es einfach sein. Ich finde, es gibt einfach manche Gerichte, die sollte man nicht zu Hause machen. Darunter zählt alles, was
aber mit es Backen zu tun hat. Aber es gibt doch eine Brotbackmaschine an Weihnachten für Oma.
Ach, furchtbar, Brotbackmaschine. Dann noch mit der Fertigmischung. Wow, super. Dann kauf direkt beim Discounter. Wirklich, das ist Quatsch. Das ist der letzte Blödsinn. Den einzigen Vorteil, den du hast, dass du es ganz kurz warm genießen kannst. Aber ansonsten ist das genau der gleiche inhaltliche Müll, den du im Discounter irgendwo findest. Aber ich finde so ein paar Gerichte, auch so Tapas und eigentlich auch, da geht die Kritik an mich, Sushi, Raclette, das ist alles, das gehört nicht zu Hause. Geht in ein Restaurant und esst das, weil zu Hause habt ihr einfach massiv viel Arbeit, massiv viel Reste und so. Döner ist auch ein gutes Beispiel, das macht man nicht zu Hause. Hol dir einfach einen fertigen. Ja, stimmt.
Also, hattest du nicht sogar mal einen Dönerspieß zu Hause?
Nee, ich habe sowas noch nie besessen. Ich wollte immer sowas haben, aber ich empfinde das einfach als absoluten Quatsch. Ich habe ein paar Mal so Dönerbrät versucht herzustellen.
Ach so,
in einer ganz normalen Kastenform. Ja, gelingt, aber du hast halt massiv viel Reste, du hast massiv viel Arbeit. Das ist einfach alles, oh nee, allein der Fleischwolf reinigen. Leute, lasst das sein. Holt euch einen Döner. ihr habt einfach von dem Geld mehr und und die Küche ist sauber, glaubt es mir. Okay. Und ich finde, das geht auch so ein bisschen in Brotbacken. Klar ist Brotbacken immer noch günstiger. Und ich finde nach wie vor, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, wie Quatsch es in der Pandemie war, dass alle Hefe gebunkert haben, wie blöde, und wir in Deutschland nichts mehr hatten. Weil du brauchst erstens keine Hefe, wenn du Sauerteig kennst. Und zweitens, wenn du Hefe nutzt, brauchst du einen einzigen Gramm, weil das vermehrt sich ja von alleine. Aber trotzdem, ich sag, es ist, wenn ihr da keine Passion drin seht, lasst es sein, es ist einfach nur anstrengend.
Ja, aber ich bin doch dankbar, dass du hier doch einiges dazu beigetragen hast. Also ich wäre, wenn ich diese Folge jetzt allein besprochen hätte, dann wäre ich schon Upload.
Naja, ich muss jetzt ein bisschen nachholen. Du hattest ja auch Nicole hier, die ist ja bildungstechnisch weit über unseren Stand, möchte ich mal sagen. Da könnte ich niemals mithalten.
Kommt auf das Thema an.
Ich weiß nicht, ob
das Thema Japan auch so gut ist, weiß ich nicht.
Ich muss zumindest mit irgendwelchen Lebenserfahrungen da einfach mit beihalten, sonst kann ich ja nichts.
Okay, ja, dann haben wir mal drei sehr gute Bewertungen heute hier für die Folge. Fangen wir mal an mit der ersten Rubrik.
Okay, ich hoffe, das funktioniert hier alles noch.
Lerneffekt.
Ja, 10 Punkte. Das ist schon eine sehr gute Folge. Mehr konnte, ja, was
sagst du?
Wir können natürlich dann noch so auch Vollkornbrot und dann können wir auch richtig eingehen, was ist. Aber da gab es noch nicht so viele verschiedene Varianten.
Naja, es geht ja hier.
Oder gab es da schon Karottenbrot?
Ja, bestimmt gab es schon irgendwelche wilden Mixe. Ich hätte natürlich noch so ganz andere Gebäckarten gewünscht, aber es geht ja hier um Brot, also kann ich das ja gar nicht erwarten, deswegen 10 von 10, ja.
Genau.
Okay, dann wird es für mich ein bisschen schwierig, da muss mir ein bisschen helfen.
Realismus.
Warum?
Weil es ist ja nicht so eine Geschichte, wo wir sagen, wir fragen mal den Bäcker und wir fragen mal den Bauer. Nee, das ist selbstverständlich, dass wir da hin können, weil wir haben ja eine offizielle Drehgenehmigung.
Ist für mich auch eine 10 von 10.
Okay, ich habe eine 9 stehen.
Eine durchmoderierte Sendung.
Ich hoffe, es ist okay. Ja, weil in der Tat, das ist für mich keine Sendung, das ist eine Dokumentation. So. Deswegen.
Also die 9, weil du ihm nicht abkaufst, dass er vorher ein schwarzes Brot gebacken hat.
Nein, ich kaufe ihm nicht ab, dass er einfach so wieder beim Bäcker und beim Bauer einfach
er
so mal kurz mit, mit Handshake und alles
gibt. Den Müller hat er auch erst kennengelernt.
Also das weiß ich nicht genau. Ich erinnere mich noch an der Folge 137, Brot voller Überraschung. War das da oder war das beim Giovanni, beim Italiener? wo er dann sagte, der Teig, das ist ein Geheimrezept. Hier hast du übrigens mal 2 Kilo. Nimm mal mit nach Hause. Ne?
Ich glaube, es war der Italiener mit den Nudeln, glaube ich.
Ja, okay. Das war eine ganz großartige Nummer. Ist alles geheim. Aber, ich lass mal hier was liegen. Nimm mir das bloß nicht weg. okay. So, jetzt hast du so 2x10 Punkte gegeben.
Ja, ist eine
bis
gute
hierhin
Folge.
Deine absolute Lieblingsfolge.
Absolut Premium.
Jetzt kommt aber eine Kategorie, die das wahrscheinlich zerstört.
Unterhaltung.
3. Dann haben beide 3 gesagt.
Ja.
unabhängig voneinander, genau. Also zwei ist eigentlich auch wieder zu wenig, ne? Eins ist gemein, aber es ist halt nichts, es ist keine unterhaltsame
Folge. Witzigerweise ist es hier genau andersrum zu meiner sonstigen Kritik. Hier ist das Thema, was mich aufrecht hält, aber ansonsten, boah.
Ja, stell dir mal diese Folge mit Fröschen vor.
Ja, eben, das, wenn das jetzt hier ein Thema wäre mit Insekten oder sonst
was. Kann ja noch tschüss. Kommen, wer weiß, was bei Pusteblume noch auf uns zukommt.
Ja, wer weiß, was bei Fritz Fuchs so noch auf uns zukommt, wenn es um Störche geht und ähnliches. Also manchmal, wenn das Thema dann so gar nicht stimmt, dann sieht es halt so aus. Und hier sind die drei Punkte wirklich das Thema, was mich aufrecht hält, weil es ja Essen ist. Ich liebe Essen. Genau. Aber ich meine, es sagt schon viel aus, dass das Lehrmaterial für die Schule war. Insofern. Ja. Pusteblume konnte man ja lange Zeit auch in Bibliotheken als Videomaterial ausleihen. Insofern stimmt diese Bewertung, glaube ich, sehr gut mit dem überein, was wir gegeben haben. Naja. Jetzt war ich eine Weile weg. Jetzt wird wahrscheinlich das Feedback dann doch wahrscheinlich die letzten beiden Folgen betreffen. Aber dafür gebe ich dir jetzt trotzdem die freie Bühne.
Feedback.
Naja, da hast du die Rechnung ohne Juliet gemacht, die sich langsam durch unsere alten Folgen
wieder durchführt. Die ist noch weit hinten dran, ne?
Aus Oslo, und sie hat nämlich einen Kommentar zu unserer Krankenhausfolge. Liebe Jungs, diese Folge hier löst die Tomatenfolge als meine Lieblingsfolge ab, also die Podcast-Folge.
Apropos alte Folgen.
Eure Krankengeschichten waren so herrlich, ich muss die Folge bald nochmal hören. Eine Frage, die mich brennend interessiert, hat CF mittlerweile neue Einlagesohlen bekommen?
Ja, aber Julian, wenn sie das jetzt hört, kann sie die Frage doch schon wieder stellen, oder? Weil ich muss das leider mit Nein beantworten und mehr oder minder hätte ich das wohl machen sollen vor meinem Japan-Trip.
Oh, stimmt, ja, stimmt. Also wer da die, was CF meint, hört mal in den Podcast Picknick rein.
Ja, es war nicht alles so toll in Japan.
Wir verlinken sagen wir den so. Aber, wir verlinken den jetzt zum zweiten Mal nochmal unten,
oder? Wir verlinken ihn zweimal. Einfach zweimal
den gleichen Link. Ich habe extra siebenmal verlinkt und trotzdem hat keiner draufgeklickt. Dann hat mein Namensvetter Julian sich per Instagram gemeldet und hat geschrieben, hallo Julian, jetzt komme ich langsam durcheinander, ich habe etwas Passendes zu hinterm Bauwagen gefunden. Vom WDR gibt es eine Radiosendung Maus Live. Ich habe sie dir schon in Telegram geschickt. Und am 26.09. war in der Sendung Guido Hammesfahr zu Gast. Gibt es auch als Podcast. Ich würde es allerdings runterladen, da es nur einen Monat online steht. Ja, das ist ein Mist mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Ein Monat online. Wir haben es runtergeladen, lieber Julian. Ich habe es noch nicht gehört. Du auch noch nicht, ne?
Ach, jetzt weiß ich, was du mir da geschickt hast.
Nee, ja, das ist nicht irgendwie eine Sendung mit der Maus mit Guido Hammesfahr.
Ich habe noch sehr, sehr viel zu du nachzuhören aufgrund einer kleinen Reise, die ich gemacht habe. Aber du kannst bestätigen, dass ich stetig dabei bin, das gerade alles aufzuholen.
Ja, erstaunlich.
Aber wenn du mir so eine Datei schickst, die eine Stunde geht, dann landet die so in der Liste so ein bisschen weiter so, puh, ja.
Ja, schon ein und Stück. Irgendwann nimmt CF dann darauf Bezug und dann muss ich selber erstmal nochmal gucken, was
das war. Das ist immer eigentlich so. Manchmal kommt ja, so ein halbes Jahr später, ach, das fand ich ja auch gut bei der Stelle und du so, wovon redest du erstmal?
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, vor zwei Wochen haben wir die Folge besprochen, vor zwei Wochen mit Nicole. Warum hat der Hund vier Beine? Analog ist Rumpf hat geschrieben, toller Gast, also Nicole. Leider hatte ich, also Analog ist Trumpf, in den naturwissenschaftlichen Fächern immer absolut unmotivierte Lehrer. Ja, sicherlich, daran hat es gelegen, weshalb ihm oder ihr bis heute Sachverhalte ungeklärt sind und man sich das selbst beibringen muss. Löwenzahn ist da eine echte Bereicherung.
Jetzt ist aber fies. Du hattest bestimmt auch irgendeine Lehrerin oder Lehrer, die dich richtig hat hängen lassen, oder?
Das hat am Lehrer gelesen, sicherlich analog.
Ich hatte einen, nein, sorry, aber das muss jetzt kurz sein. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute. Wir haben ja die Folge schnell durchgehabt. Ja. Ich hatte tatsächlich einen Lehrer, der mich richtig auf den Kicker hatte. Und wir hatten so eine Buchbesprechung. Und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Wir mussten als Achtklässler einen Roman lesen. So einen richtig ollen Schinken, weißt du?
Vom Winde verweht hat CF sich bereits damals drauf geschafft.
Ich weiß gar nicht genau. Ich habe von meinem Vater einfach irgendein Buch aus dem Regal gezogen. Das waren alles alte Romane und Schinken. Und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ich habe das zweimal durchgelesen. Ich habe selbst die Charaktere und deren Verwandtschaftsverhältnis nicht so ganz verstanden. Wow. Ich habe schon früher Probleme mit Stammbäumen gehabt. Ach so. Und habe das dann in so einem gigantischen Stammbaum alles probiert darzustellen. Also ich habe mir mehr Mühe gegeben als alle anderen. Hab das dann rumgegeben. Ich habe einen richtigen Vortrag gehalten. Bin richtig aus mir rausgekommen. Hat er mir eine 4 gegeben. Spätestens da war der Beweis, der Typ hasst mich. So, der hat mir auch immer Strafaufgaben gegeben, obwohl ich nichts gemacht hatte und so. Aber spätestens da wusste ich, ey, der hat offiziell was gegen mich. Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, konnte man nichts machen. Ja. Es gab doch einfach mal diese Seite, weiß nicht, ob es die noch gibt, spickmich.de, wo Schüler Lehrer bewerten. Kennst du das noch?
Ja, das kenne ich noch. Hätte ich mal machen sollen. Ja. Aber da muss man ganz kurz sagen, liebe Generation Z da draußen, wir hatten kein Internet zu Schulzeiten. Das ging nicht. Wir hatten auch kein Smartphone, wir konnten nicht mal eben schnell.
Ja, was ein bisschen schade ist, weil ich hätte natürlich wahnsinnig gerne Fotos und so weiter aus dem täglichen Schulalltag. Das hat man natürlich dann auch nicht gemacht. Wir mussten uns damals wirklich auf die Klassenfotos beschränken.
Ja, oh, ich hatte so eine Digicam, aber das war dann auch schon 9. Klasse oder so. Ja. Also gegen Ende eher. Ja, oder auch, es ist ja mittlerweile einfach toleriert, ja, ihr könnt es abschreiben oder ihr macht euch kurz ein Foto von der Tafel. Ja, was? Wie jetzt war es Foto von der Tafel? Wo kommen wir denn da hin? Oder mal kurz die Hausaufgaben von ChatGPT lösen lassen.
Ich weiß, ich frage auch jedes Jahr einmal im Podcast, gibt es noch Tafeln?
Es gibt bestimmt irgendeine Schule, die noch eine Tafel hat, aber ich glaube, Smartboards sind so der neueste Scheiß.
Genau.
Aber hier auch aus dem Ausbildungsbetrieb, wenn ich höre, ja, ich muss noch Berichtsheft schreiben, ich habe mal kurz in ChatGPT eingegeben, der hat mir das einfach perfekt formuliert, wo ich mir denke, ja, super, ich muss wirklich noch alles aus der ersten Seite neu schreiben, umformulieren, sonst was. Und hier, ihr dürft das alles digital euch generieren lassen.
Ja, ist gut, unverschämt. Ich meine, so ist nun mal der Lauf der Zeit. Meine Oma hat wahrscheinlich dann auch zu mir gesagt, ja, super, ich musste damals noch durch die Eiseskälte 5 Kilometer in die nächste Schule.
Mit einem Bollerwagen mussten wir zur Apotheke.
Ja, das ist dann nochmal, Zeiten ändern sich. Irgendwann kommt man halt nicht mehr nach und dann fängt man an, das nicht mehr so gut zu finden. Der André war letzte Woche bei uns und der hat mit mir die Folge Peter jagt den Dieb geguckt. Das war auch eine Folge CF. Also da ist dem Peter der Klaus Dieter geklaut worden und am Ende war es ein Affe. Am Ende war es ein Zirkusaffe. Also so ein Blödsinn, habe ich dann wieder selten gesehen. Aber
Charlie.
Nun gut. Noel hat geschrieben, glaube ich, dann ein neuer Hörer, eine schöne Folge, schaut auch doch ruhig mal die Folge Lebenswandel, das ist die Folge mit Fritz und Peter zusammen, da spielt nämlich der Kommissar aus dieser Folge auch mit und erzählt sogar von dem Einbruch.
Oh.
Also da ist quasi eine Fritz-Fuchs-Folge, wo der Kommissar auch noch mitspielt und sogar von der Peter-Folge erzählt. Das ist ein sehr interessanter
Side-Fact. Das ist dann ganz gut, dass wir uns die Folge noch ein bisschen aufgehoben haben, weil danach wurde am Anfang geschrien, da gibt es noch eine Folge mit Guido Hammeswar und Peter Lustig in einem. Ja, bald.
Ja, und wir haben hier auch lange noch über Star Trek gesprochen. Und
ich hab's gehört, ja.
Da hat Analog des Trumpf noch geschrieben, Star Trek-Fans haben es nicht leicht. Naja. Gut, und dann noch so ein bisschen was anderes. Dann ein Heavy Metal Nerd hat natürlich wieder auf ein bisschen YouTube-Kacke verwiesen, der scheißende Einbrecher, da scheint es irgendwas zu geben. Das kriege ich ja immer so nicht mit, aber dann, wenn du das machst, dann verlinkt das doch gleich dazu, dann kann ich es mir das wenigstens mal angucken. Und so weiter und so weiter und so weiter.
Vielen, vielen Dank für alles an Feedback, was reinkam. Soll ich die Proforma-Regeln kurz abarbeiten, wo man uns Feedback hinterlassen kann?
Ja, mach doch.
An mail@hintermbauwagen.de dürft ihr jederzeit Feedback lassen. Auf unserem YouTube-Kanal nehmen wir zu jeder Folge jeden Kommentar an. Wir lesen absolut alles und reagieren hier auch darauf. Ansonsten könnt ihr euch
mit Herzen
reagieren wir auf alles. Und wenn es gut genug für den Podcast ist und auch ein bisschen beantwortbar, dann nehmen wir das hier mit rein. Ansonsten könnt ihr auch Julian schreiben per WhatsApp 015118442394. Dann bin ich auch überrascht von dem Feedback, weil das bekomme ich nämlich nicht mit. Das liest er hier immer erst live zum ersten Mal vor und ich muss dann reagieren, als wäre ich hier im Gerichtssaal. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast unterstützen und auch gerne, wenn ihr das tun wollt, auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft, den sogenannten Nachbar, abschließt.
Genau, dann kann man nämlich 1 bis 2 Tage die Folge vorher hören, wie auch nächste Woche unsere Folge und das ist eine Interviewfolge. Wollen wir es offen halten, wer zu Gast ist oder wollen wir es jetzt sagen?
Na, das können wir schon sagen, das machen wir
am Ende. Das können wir schon sagen, okay. Es ist schließlich ein Mensch, der mit über 70 Jahren schon sehr viel erlebt hat in seinem Leben und zwar so tolle Sachen, die wir auch gern erlebt hätten. Er war nämlich viele, viele Jahre von den 80ern bis hin zu Peters letzter Folge einer der Stammkameramänner bei Löwenzahn und hat auch bei Siebenstein sehr viel die Kamera gemacht. Gerd Stallmann. Wie es dazu kam, sagen wir mal so, das ist ja schon ein etwas aufwendigeres Interview gewesen. Das erzählen wir alles nächste Woche, oder?
Ich danke dir sehr dafür, dass du das gemacht hast, aber in der Tat dazu mehr nächste Woche. Genau, wir haben nochmal Martin Meyer-Freim. Gerd Stallmann ist unser Gast und ich freue mich sehr darauf, weil jetzt haben wir ja so langsam die Crew von damals, so langsam haben wir sie komplett, oder?
Ja, das stimmt. Fehlt nicht mehr viel. Ich gucke ja auch immer auf den Abspann, wer noch so fehlt, ne? Was ist, wird enger. Und dann mal gucken, wen wir für Folge 200, das wird natürlich jetzt sehr interessant. Man hätte Gerd Stallmann auch locker für Folge 200 aufsparen können, denn glaubt mir, das Interview ist ja schon aufgenommen, der hat wirklich viel zu erzählen. Er war bei den ganzen Folgen dabei, die wir lieben, der war mit Peter hier bei dem Vulkan, die Gummibaumfolge ja, hat er gemacht.
Also da sind auch die Highlight-Folgen, die es jedes Mal auf DVD auch schaffen, dabei.
Längste Nudel der Welt, Peters Rattenbord, Reinhilde und so weiter. Und hat den Abschlussfilm mit Peter gedreht. Mehr geht eigentlich nicht.
Richtig. Auch alle Action-Folgen im Heißluftballon mit Helmers Jutes und überall war er mit dabei, wo Action und ja Specials und Events mit dabei war. Deswegen nächste Woche das Interview. Ja, dann bleibt uns nichts zu sagen, außer Mehl, Wasser und Salz. Kippen wir jetzt zusammen, Julian, und ich würde sagen, backen uns beide mal jetzt den schönen Brot. Also, ich habe die Mummeln bereitgelegt.
Soweit ich weiß, macht der Safran den Kuchen gel, habe ich gelernt.
Das ist so eine schlechte, so ein schlechter Text. Ah, wir brauchen was, was sich auf gelb reimt. Nee, haben wir nicht, dann nehmen wir gel, verschlucken das
ja,
B.
Ja, gut, wir hatten ja nix.
So, ich mache mir jetzt so ein Steinfladenbrot wie Peter. Ich danke dir, aber ich muss jetzt auch noch, ich habe noch ein bisschen was Urlaubsrückstände und so zu erledigen. Ne? Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Und ich gehe jetzt, ich habe jetzt natürlich eine tolle Inspiration bekommen für das nächste Weihnachtsgeschenk für meine Familie. Ich kaufe mal ganz kreativ einen Brotbackautomaten und muss eine Woche lang die Preise vergleichen.
Du hast immer ein Loch von diesen scheiß Rührstäben.
Das ist doch
unten.
So praktisch. Da kann man sich ein eigenes Brot backen.
Also dann schenk doch deiner Familie einfach ein fertiges Discounterbrot.
Ich glaube, ich kaufe einen Eisautomaten. Eismaschine, auch so ein Ding.